Hör mal, hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig.
Hallo Freunde, die Dusche danach meldet sich aus der Sommerpause. Wir sind zurück und heißen euch herzlich willkommen zu einer heute etwas anderen Folge, nämlich einer Special-Folge. Wir wollen nämlich heute über das Thema der WM in Katar sprechen. Dazu werden wir unter anderem das Magazin Elf Freunde, Ausgabe 234, zitieren. Das haben wir natürlich mit den Kollegen abgesprochen und die haben uns die Freigabe gegeben, das zu zitieren. Und dazu begrüße ich meine Historiker und Korrespondentenfreunde Astra und Hinak, Kevin und Dennis. Freunde, wie geht's euch? Wie habt ihr die Sommerpause überstanden?
Ja, hallo zusammen in die Runde. Ja, ganz gut eigentlich. Wir haben den einen oder anderen Sonntag mal ein bisschen frei gehabt. War okay, aber bin jetzt froh, wieder durchzustarten mit der Dusche danach und auch Spezialfolge. Ich freue mich drauf.
Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen an die Duschköpfe da draußen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, ich habe in allererster Linie mich von euch erholt, von euch beiden hier. In der Zeit, habe ein bisschen EM geguckt. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, wieder mit euch hier sitzen zu dürfen und ich freue mich vor allen Dingen jetzt auf diese Spezialfolge.
Ja, ich muss auch sagen, die Sommerpause hat gut getan. Mal einen Sonntag einfach mal auf der Couch, ne? Abends Tatort gucken, ist schön. Aber ich freue mich auch sehr, euch wiederzusehen. Wir haben uns natürlich auch ein paar Mal getroffen. Ne? Die Dusche hält ja zusammen. Wir sind tiptop sauber. Wir freuen uns. Und damit nochmal herzlich willkommen, Freunde. WM in Katar 22. Ja, man kann schon sagen, Skandal. Wir fangen mal ein bisschen geschichtlich und geografisch an. Was wisst ihr denn über Katar?
Du, Nils, also bis zu dieser Recherche hier rund um dieses Thema wusste ich ehrlich gesagt noch nicht so viel über diesen kleinen Emirat. Ich wusste, dass da sehr reiche Menschen leben. Aber das war es dann eigentlich auch schon.
Ja. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau so war das bei mir auch. Okay, Katar.
Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich, aber wir sind natürlich top vorbereitet, deshalb habe ich hier ein paar allgemeine Infos für euch. Katar ist ein Emirat in Vorderasien an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Das Land wird als absolute Monarchie regiert. Die absolute Monarchie oder auch Absolutismus genannt, beschreibt die Alleinherrschaft eines Staatsoberhauptes, wobei es keine bzw. keine wesentlichen demokratischen Handlungen gibt. Staatsoberhaupt ist Emir Scheich Tamim bin Hamad At-Thani. Staatsreligion ist der Islam und die Scharia ist die Hauptquelle der Gesetzgebung. Die Scharia beschreibt die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, Mechanismen zur Normfindung und Interpretationsvorschriften des Islams. Südlich grenzt Katar an Saudi-Arabien, im Nordwesten an das Königreich Bahrain. Flächenmäßig passt der Staat mit 11.726 Quadratkilometern ca. 30 Mal in die Fläche Deutschlands bzw. ist nicht einmal so groß wie Thüringen. Der Staat wird aufgrund seiner Unterstützung der Muslimbrüder und anderer radikal-islamischer Gruppen sowie Terrororganisationen kritisiert und seit Juni 2017 von vielen Staaten boykottiert. Katar hatte in den letzten Jahrzehnten eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt. Aufgrund einer relativ hohen Geburtenrate und starker Einwanderung ist die Einwohnerzahl Katars von ca. 50.000 im Jahr 1950 auf aktuell knapp 3 Millionen gewachsen. Hiervon sind jedoch nur rund 300.000 Katarer, das heißt nur etwa jeder neunte Einwohner ist Inländer. Soweit zu den allgemeinen Sachen von Katar. Dennis, du hast da noch ein paar tiefgehendere Informationen für uns. Bühne frei.
Ja, vielen Dank, Nils, für die kleine Reise nach Katar. Ein paar Infos rund ums Land.
Gerne, Mann.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Katar richtet die WM 2022 aus. Ja, das wurde ja, ich glaube, weiß ich sogar, am 2010 in Zürich durch das damalige FIFA-Exekutivkomitee entschieden. Am gleichen Tag wurde auch die WM 2018 in Russland vergeben. Und ja, diesem Komitee gehören 24 Funktionäre an, wovon aber nur 22 mitentschieden haben, da zwei schon im Vorfeld gesperrt sind, glaube ich. Gesperrt sind und demzufolge nicht mitentscheiden durften. Warum die gesperrt wurden, kann man nur erahnen. Aber da gibt es viele Fakten drüber, dass da eine Menge Schmiergeld auf jeden Fall auch geflossen ist. Also man sagt eigentlich, dass sogar seit der WM 98 in Frankreich keine WM mehr ohne Schmiergeldzahlungen eigentlich vergeben wurde. Und das finde ich schon relativ traurig. Muss ich ehrlich zugeben, hatte ich so nicht immer auf dem Schirm. Also klar hat man da immer wieder was gehört, aber wenn man sich da mal so ein bisschen mit befasst, also wenn wir da jetzt auf alle Fälle eingehen würden, das würde auch echt den Rahmen sprengen, weil da gibt es so viele Sachen. Dieses Netzwerk FIFA in Regierungen rein, also das ist wirklich Wahnsinn. Also es gibt zum Beispiel, ich habe mir einen Fall rausgesucht, aus Zypern, von der Petronica Holding, deren Chef ist Marios Lefkaritis. Und der hat zum Beispiel kurz nach der, beziehungsweise vor der WM-Vergabe, die an Russland ging, hat er einen Deal mit Gazprom, muss ich leider sagen, abgeschlossen, wo sich der Umsatz direkt um ein Drittel verdoppelt hat. Um ein Drittel erhöht hat, Entschuldigung. ein Drittel verdoppelt. Nein, natürlich um ein Drittel erhöht. wie gesagt, das war zur WM 2018 quasi. Und dann hat er für die WM 2022 an Katar noch Land verkauft für 32 Millionen Euro, was irgendwo am Arsch der Pampa ist. Also irgendwie in der Berge, keine Ahnung, ich habe das auf einem Video gesehen. Also da kann man nicht viel mitmachen mit dem Land. Aber wie gesagt, wurde dann an Katar verkauft für 32 Millionen Euro.
Schnapper. Ja, zu dem FIFA-Komitee, da sind ja auch viele Leute dabei, die man nicht so kennt. Also ich meine, gut, Blatter kennt man natürlich und Chuck Blazer. Aber das sind ja auch stählerne Fußballfiguren, wie zum Beispiel Beckenbauer und Platini, die ja wirklich Legenden in ihren Ländern sind. Einer der größten Fußballer von Frankreich und Deutschland. Und dass die dann auch ja, Schmiergelder annehmen oder gar nicht so genau wissen, was sie da unterschreiben, das ist schon erschreckend, oder?
Also all das, was ich recherchiert habe in der letzten Zeit, ist erschreckend für mich, ehrlich gesagt. Also ne, selbst Infantino, der 2016 das Amt übernommen hat als FIFA-Boss, fliegt kurz darauf nach Katar, hat vorher noch die Nulltoleranzpolitik gegenüber korrupten Funktionären ausgerufen, fliegt dann mal eben nach Katar und kommt zurück und singt nur noch Loblieder und auf Katar und versucht alles, damit diese WM so, wie sie geplant ist, stattfinden kann. Also ich finde, das sagt schon sehr viel aus.
Ja. Ja, Herr Infantino, Sie möchten die Nulltoleranz für korrupte Mitglieder einführen? Hier sind 100 Millionen, dass Sie es nicht tun. Okay.
Ja, so in der Art muss das wahrscheinlich ablaufen. Sagen.
Ja. Schon Mafia-ähnliche Strukturen in dem ganzen Bums.
Ja, auch dieses Exekutivkomitee, das muss auch da rund um die Vergabe hofiert worden sein, also wären das Könige, wie man das so sieht und liest. Das ist wirklich Wahnsinn. Die wurden dann teilweise mit ihren Frauen eingeladen auf ein Wochenende in Malaysia. Das waren jetzt, glaube ich, die Afrikanischen alle, die Funktionäre von den Landesverbänden. Wie gesagt, wurden dann noch Malaysia eingeladen, haben noch irgendwie 5.000 Euro Trinkgeld bekommen. Die Frauen waren natürlich auch eingeladen, die auch 5.000 Euro Trinkgeld bekommen haben. Also das ist schon... schon abgefahren, was da los ist.
Ja, man kann auch, ne, also im Vorfeld sagen, was man will. Also gerade jetzt im Fall Infantino, der sich vielleicht auch wirklich vorgestellt hat, da irgendwas dran ändern zu können. Aber wenn du dann ja so einen Betrag angeboten bekommst und ihn dann, weil er einfach sehr hoch ist, dann auch annimmst, steckst du sofort mit drin. Ne? Also du bist sofort in diesem Boot. Und kommst dann nicht mehr raus. Und dann musst du dieses ganze Spiel einfach mitspielen. Und das ist, glaube ich, so das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Deswegen wird es sehr schwer sein, da irgendjemanden mal zu finden, der dagegen wirkt. Einfach, ne?
Ja. Naja, das muss auch, scheint auch also gang und gäbe zu sein. Es gibt eine Dame, die heißt Phaedra Al-Wajid. Die war damals im Bewerbungskomitee von Katar. Und die wollte das eigentlich auch mal aufdecken, wurde dann auch vom Staat unter Druck gesetzt und beschreibt zum Beispiel eine Situation auf einem FIFA-Kongress in Angola, wo die mit drei Funktionären, beziehungsweise zu fünf insgesamt, drei davon waren FIFA-Funktionäre, Mitglieder des Exekutivkomitees und denen wurden dann einfach eine Million für die Stimme dann angeboten. Eine Million war zu wenig, dann wurde auf 1,5 Millionen erhöht und dann war man sich einig und die war erschrocken darüber, wie, das war völlig klar, also das hat man mal eben im Aufzug da geregelt, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie Top Secret, ach du Scheiße, das wird da ganz normal, also hatte nicht den Anschein, als würde man da jetzt irgendwie groß drauf achten.
Ja, das ist, je mehr man darüber redet und nachdenkt, umso erschreckender wird das eigentlich alles. Ich habe selbst der Fall von Loretta Lynch, der ehemaligen US-Justizministerin, die 2015 noch mit dafür gesorgt hat, dass einige Festnahmen stattgefunden haben von Mitgliedern des Exekutivkomitees, ist heute Teil der FIFA. Ja, ist Seniorpartnerin von einer Kanzlei, mit denen Katar eng zusammenarbeitet. Und heute singt sie ähnlich wie Infantino Loblieder auf Katar. Und das als ehemalige Justizministerin, das ist schon Wahnsinn.
Ja. Ja, also zur Vergabe an sich. Es gibt da auch seit 2007 ein neues Rotationsverfahren. Seitdem dürfen die beiden letzten Kontinentalverbände, die eine WM ausgerichtet haben, sich nicht für die nächste bewerben, also sind dementsprechend ausgeschlossen. Das wäre dann für 2018 Afrika und Südamerika gewesen. Für 2022 hätte Afrika sich dann wieder bewerben dürfen eigentlich. Aber haben das nicht getan, weil eigentlich eh klar war, dass die WM 2018 in Europa stattfindet, weil das so der normale Turnus eigentlich ist. Also demzufolge haben die sich wenig Chancen ausgerechnet und haben sich dann nicht mitbeworben. Also für 2018 haben sich Belgien und die Niederlande mitbeworben, England, Portugal, Spanien und natürlich Russland. Wovon man da sogar, sagt der eigene FIFA-Prüfer, Russland mit Abstand die schlechteste Bewerbung abgegeben hat. Und hat dann natürlich trotzdem dann nachher mit 13 Stimmen die WM-Vergabe dann für sich, also beziehungsweise hat die WM dann bekommen. 2022 war es dann Australien, Japan, Südkorea, Katar und die USA, die sich dann noch mitbeworben haben, wo Katar dann 14 Stimmen bekommen hat. In der vierten Wahlrunde aber erst. Also man muss immer die absolute Mehrheit haben. Genau, hat man die nicht, dann wird er so nach Runde für Runde dann weiter ermittelt.
Ja, damals war, wie du gesagt hast, auch England da in der Verlosung und die hatten echt eine gute Bewerbung. Mhm. Allerdings hat Sepp Blatter, als er auf Visite war, sag ich mal, gesagt, bei der Konkurrenz hätte er viele schöne Frauen gesehen, in England nur moderne Stadien. Ja, das lassen wir mal so stehen.
Damit ist einiges gesagt.
Boris Johnson, ja, genau, absolut. Boris Johnson, der damals tatsächlich Bürgermeister von London war, hatte ich gar nicht so auf der Pfanne, muss ich ehrlich sagen. Lied daraufhin die FIFA-Truppe aus und ein englischer Funktionär hat dann noch gesagt, von mir aus können sie in einer Pension in der Old Kent Road übernachten und die Rechnung selber bezahlen. Und das wurde als, ja, sagen wir mal, amateurhaftes Verhalten der Engländer bezeichnet oder betitelt und ja, Katar oder Russland haben es halt besser gemacht.
Ja, die können halt besser mit Gästen umgehen.
In Form von Knete.
Ja. War ein gastfreundlicher, meinst du? Ja.
Ja, doch.
Ja, aber die Engländer, die dürfen sich ja nicht beschweren. Die haben ja schon eine halbe Europameisterschaft jetzt ausgerichtet, wenn man so will.
Also. Genau. Ja, und die haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also, das war auch nicht amateurhaft, das war einfach nur schrecklich.
Ja.
Also, die Engländer sind schlechte Gastgeber. Kevin, wie machen denn die Kataris das? Wie gehen die mit ihren Gästen um?
Ja, ich dürfte mich so ein bisschen mit dem Leben und leider auch, naja, mit dem Sterben der Gastarbeiter dort beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass du darauf anspielst. Wenn man sich damit beschäftigt, findet man ganz schnell heraus, dass man sich so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund aneignen muss, den du ja auch schon sehr schön präsentiert hast. Aber ich will da noch mal ein wenig ins Detail gehen. 1971 wurde nämlich das größte Gasfeld der Erde im Persischen Golf entdeckt. Dieses Gasfeld ist größer als alle anderen Gasfelder der Erde zusammen. Dementsprechend kann man sich ungefähr vorstellen, was sein Potenzial ist. Zwei Drittel davon beansprucht Katar für sich, ein Drittel der Iran. Naja, und so ein Gasfeld, was man dann plötzlich gefunden hat, ne, das bringt ja auch jede Menge Kohle mit sich und die muss ja auch ausgegeben werden und dann hat man sich, wie Dennis jetzt auch schon wunderbar ausgeführt hat, ja auch in aller Welt gekauft. Aber man hat nicht nur Freunde gekauft, sondern ja, man hat sich eine komplette Infrastruktur aufgebaut, man hat moderne Stadien gebaut, man ist seit in den Folgejahren, hat man sehr viel investiert, vor allen Dingen in den Bereich des Sports, hat sehr viele Sportevents beispielsweise in Doha stattfinden lassen. Ich habe mir Bilder angeschaut von 1970. Da standen in Doha ein paar Bretterbuden. Heute stehen da die höchsten Wolkenkratzer der Erde. Das ist schon enorm, was da in Geld in die Hand genommen wurde. Aber das Ganze musste natürlich auch aufgebaut werden. Und das haben die, sagt man eigentlich Katarer oder Katari? Das muss ich jetzt mal gerade fragen. Katari? Ich meine nämlich Katari. Aber egal, ich sage einfach auch, mal, ja. die Menschen aus Katar.
Hör mal, die Duschköpfe sind da nicht so. Du kannst beides sagen.
Okay. Okay.
Wir sind da offen.
Okay, neue und alte Rechtschreibreform oder wie auch immer.
Katanese.
Die Katari, die haben das natürlich nicht selbst aufgebaut, die haben es bezahlt, aber zum Aufbau brauchten sie Menschen aus anderen Ländern, Gastarbeiter nämlich. Anfänglich kamen die Arbeiter aus Ägypten, Jordanien und dem Jemen, später dann auch aus Nepal, Bangladesch, Pakistan, Indien und Kenia, also alles, ich sag mal, Nachbarländer, in denen man jetzt nicht so die große Hoffnung hat, reich werden zu können. Ja, die sind mit großen Hoffnungen ins Land gekommen, um sich und ihre Familien, die zu Hause geblieben sind, ernähren zu können. Und was dann in Katar selber passiert, welche Arbeitsbedingungen da vorherrschen, das müssen sie leider Gottes so hinnehmen und machen das dann auch. Es werden Gehälter nicht gezahlt, die Unterkünfte, also wenn man da mal einen Blick reinwirft, ich habe eine Dokumentation von Norbert Blüm gesehen, der ins Land gereist ist, ohne Drehgenehmigung, der mit versteckter Kamera gedreht, und wenn man da zusieht, also man sieht verschimmelte Wände, 12 Quadratmeter Zimmer mit 6 Etagenbetten drin, verängstigte Menschen, die wie Tiere hausen. Die Dusche ist gleichzeitig die Toilette. Hygiene ist generell ein Problem. Also die Krankheiten verbreiten sich nach und nach, und die Leute gehen aber trotzdem arbeiten, geschwächt, krank, ne, weil sie natürlich auch ein Stück weit angewiesen sind auf das Geld, was sie möglicherweise bekommen.
Da habe ich gehört, wenn die einen Tag krank feiern, dann kriegen die 2 Tage abgezogen dafür auch und so. Deswegen wollen die nämlich auch, also gehen die alle immer arbeiten, egal wie denen geht.
Ja, das ist ein System der Angst. Ne? Also ja. Du hast einfach Angst und deswegen gehst du arbeiten, auch wenn du abends dann sprichwörtlich tot ins Bett fällst. Also
ja,
so ist
ja.
es.
Ja. Ja, und die werden auch gar nicht behandelt. Die Kataris, die lehnen die sogar ab. Die weisen die ab und sagen, ja, wir behandeln dich nicht. Selbst wenn dir ein Bein fehlt, machen die das nicht. Die machen es nicht, du kriegst keine Medikamente, du kriegst gar nichts, keine Versorgung, nichts.
Die lehnen Patienten aus Dritte Weltländern einfach grundlegend ab. Egal, was die haben, ob die jetzt gerade vom Auto überfahren wurden oder sich einen Finger abgeschnitten haben.
Habe ich mal ganz kurz noch was einzubringen. Habt ihr zufällig einen Doppelpass letzte Woche gesehen? Uli Hoeneß war zu Gast.
Mit Uli Hoeneß?
Da war nämlich auch das Thema Katar hinten raus kurz. Und kann man sehen, wie man will. Er hat dann gesagt, ja, ohne uns wäre das ja immer noch so wie früher. Also das heißt ohne uns, aber wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht wäre, wären die Bedingungen immer noch so schlecht wie früher. Was sagt ihr denn dazu? Also ich meine, klar kann man irgendwo so sehen, aber die Bedingungen sind aktuell mindestens 240 Euro. Bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 9.000 Euro in Katar.
Also Karl-Heinz Rummenigge hat das im Übrigen auch schon mal gesagt, ne, dass aufgrund der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar jetzt auch so viel darüber gesprochen wird und die Weltöffentlichkeit wirft jetzt ein Auge auf Katar, man begutachtet es, ja, die Arbeitsbedingungen der Leute und so weiter. Das stimmt natürlich. Ich meine, selbst wir haben vorhin gesagt, denn Nils hat die Frage gestellt, was wusstet ihr vor dieser Sendung hier von Katar? Und wir wussten einfach nichts. Und alleine die Vergabe der WM dorthin hat uns recherchieren lassen letztendlich. Es ist schon ein minimales Stück besser geworden. Also wie gesagt, der Mindestlohn ist angehoben worden auf 240 Euro. Nur wenn man sich überlegt, dass die Arbeiter von privaten Arbeitsagenturen in ihren Heimatländern nach Katar vermittelt werden und dort erstmal 1.500 Euro auf den Tisch legen müssen, damit überhaupt ein Vertrag zustande kommt, dann kann man sich braucht man kein Mathematikgenie zu sein, um herauszufinden, dass man ein halbes Jahr arbeiten muss, um erstmal nur das Geld wieder zurückzahlen zu können oder wieder haben zu können. Ne? Also natürlich ist da was dran, es wird mehr auf Katar geguckt, aber die Bedingungen vor Ort sprechen einfach eine andere Sprache. Also, Franz Beckenbauer ist beispielsweise nach Katar geflogen, kam zurück und hat gesagt, ich habe da keine Sklaven gesehen, da ist niemand angekettet. Ja, in einer Hotellobby sieht man die auch nicht. Ne? Also die leben auch komplett in Randgebieten. Die haben überhaupt gar keine Überschneidungspunkte oder Berührungspunkte mit Einheimischen. Also es ist ein Stück weit was dran, was Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge sagen, aber zufriedenstellend ist das natürlich nicht das Ergebnis, was jetzt dabei herausgekommen ist. Nee, ich glaube, du wolltest nur lachen. Nein, doch, du wolltest auch was sagen.
Nee, ich stimme dir dazu. Ich stimme euch dazu. Beiden natürlich. Die ganze Themengeschichte mit Bayern, das kann man jetzt auch einen riesen Fass aufmachen. Die ist Käse. Auf jeden Fall. Ich frage mich auch immer, die sind ja hier am Ärmel links. Hat Bayern Katar Airways stehen, dafür bekommen die 10 Millionen Euro im Jahr. Wo ich mir denke, braucht der FC Bayern diese 10 Millionen? Ja, können sich nochmal einen guten Buna Sarr schießen? Oder was ist jetzt der Hintergrund davon? Gibt es nicht andere Firmen, die auch 10 Millionen Euro dafür hinlegen? Was weiß ich, Audi oder so, haben sie ja schon. Amazon, hau dir doch das A da drauf, fertig, keine Ahnung. Aber 10 Millionen Euro, davon sind die doch nicht abhängig. Und dann noch diese Scheinheiligtuerei da immer da einmal hinfliegen und sagen, ja, so und so, das ist mir zu wenig. Aber trotzdem gebe ich dir natürlich recht in dem Punkt, dass da jetzt ein bisschen das Auge drauf geworfen wird. Das ist ja schon mal gut. Die Konsequenz ist natürlich trotzdem lächerlich. Also wenn da im Schnitt die Leute 9.000 Euro verdienen und die geben denen 250. Ich meine, warum gibt man denen nicht einfach 2.000? Also das tut denen doch nicht weh. Das juckt die gar nicht.
Nee, das tut denen nicht weh, ganz und gar nicht. Aber man muss halt dazu sagen, dass dort einfach ein ganz anderes System herrscht als das, was wir hier so kennen. Mit diesem Fund dieses Gasfeldes ist plötzlich etwas explodiert. Wir hatten hier vor 60, 70, 80 Jahren auch andere Arbeitsbedingungen. Ja, da haben Menschen, keine Ahnung, Schlosser da gearbeitet und haben sich fast die Finger abgehackt. Wir haben den Prozess der Industrialisierung mitgenommen, wir hier in Westeuropa, und das gab es da nicht. 1971 wurde dieses Geld gefunden und dann hat man ohne die moralischen Aspekte oder ohne die Vergangenheit außer Acht zu lassen, einfach weitergemacht mit dem, was man bisher kannte, nämlich dieses sogenannte Kafala-System. Das Kafala-System, ich erkläre es kurz, Kafala kommt von Kafil. Kafil ist der Bürger. Also es ist ein System der Bürgschaft. Jeder ausländische Arbeitnehmer, der benötigt einen einheimischen Bürgen. Und das ist in der Regel der Arbeitgeber. Das können auch einheimische Institutionen sein, wie Ministerien, staatliche Unternehmen oder Hochschulen. Und dieser Arbeitgeber hat Pflichten. Man mag es kaum glauben. Er kümmert sich nämlich um die Einreiseformalitäten des Arbeitnehmers. Er hat ein Auge darauf, dass alle Vertragsformalitäten eingehalten werden, und er registriert den Arbeitnehmer staatlich. Dafür werden aber die Pässe von den Arbeitnehmern eingezogen. Und ja, mit diesem Akt ist natürlich, hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer komplett in der Hand. Bis 2020 war es in Katar auch noch so, dass der Arbeitnehmer eine Erlaubnis vom Arbeitgeber brauchte, um ausreisen zu können, beispielsweise in sein Heimatland. Oder aber seinen Arbeitgeber zu wechseln. Und das ist Gott sei Dank, auch weil die Weltmeisterschaft nach Katar gegangen ist, auch deswegen mit Sicherheit verändert worden. Das gibt es nämlich seit Anfang 2020 in Katar selber nicht mehr. Gott sei Dank. Und in dem gleichen Atemzug wurde dann auch der Mindestlohn angehoben. Aber wie gesagt, dennoch sind immer noch Arbeitsbedingungen, die erschreckend sind. So einfach ist es. Und eins noch, in Katar sind nur arabisch verfasste Dokumente gültig. Und die Menschen, die dorthin kommen und ihre Arbeitsverträge unterschreiben, tun das meist, wie gesagt, in den privaten Arbeitsagenturen in ihren Heimatländern. Und die sind in der Regel auf Englisch oder auf deren Muttersprache. Sodass dieses Blatt Papier, dass die Tinte nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist. Also es ist einfach, und dann bist du abhängig vom Wohlwollen des Arbeitgebers. Wenn der sagt, jo, kannst mal ausreisen, kommst dann wieder und so, jo, jeden Monat kriegst du deine Kohle, ist ja alles cool. Aber das tun halt die wenigsten. Ja, so ist es.
Ja, und die meisten arbeiten ja da, um ihrer Familie das Geld zu schicken. Ich habe von einem nepalesischen Gastarbeiter gelesen, der auch so eine Art Untergrundorganisation gebaut hat und die ein bisschen auf die Arbeitsbedingungen hinweisen wollen und die auch ein bisschen die Leute da verpflegen und versorgen. Das ist ja schon mal super. Aber ich frage mich dann auch, wieso hauen die nicht ab? Und das ist halt wegen dem Pass.
Die können nicht.
Das ist ja
katastrophal. Die sind gefangen.
Katastrophal.
Es sind Sklaven, letztendlich nur ohne Ketten. Also sie sind gefangen in diesem Land. Sie müssen tun, was der Arbeitgeber sagt, in der Hoffnung, ihren Lohn zu bekommen und vielleicht dann irgendwann mal ausreisen zu können. Also diese Verträge gehen ja auch nicht über ein halbes Jahr, sondern die gehen über, in der Regel zwischen 3 und 5 Jahre dauert so ein Arbeitspapier. So. Und erst danach wird der Pass wieder ausgehändigt. Es erfolgt entweder Ausreise bzw. Abschiebung oder aber beide Seiten sagen, jo, hat Spaß gemacht, wir machen das nochmal weitere 3 bis 5 Jahre, da wird der Pass weiter einbehalten und das neue Arbeitsverhältnis kommt dann wieder zustande. So, aber dann ist die Abhängigkeit genau dieselbe wie vorher. Also, ne, das ist schon erschreckend. Absolut.
Und dass auch so viele Leute und auch Arbeitgeber und Firmen dieses Konstrukt mitmachen, ne? Also stell dir vor, du bist Arbeitgeber und dir sterben da reihenweise die Leute weg und das liegt daran, dass du einfach scheiß Bedingungen hast. Also, wie kann man denn sowas verantworten? Wie kann man so bitterböse sein?
Ja, also ne, der Guardian hat ja berichtet, dass es 6.500 Leute, Gastarbeiter sind, die mittlerweile ums Leben gekommen sind. Es gibt Menschen, die sagen, das ist viel. Entschuldigt. Es gibt Menschen, die sagen, das ist viel. Allerdings, die Menschen, die da ums Leben gekommen sind, sind in der Regel zwischen 20 und 40 Jahre alt. So. Und wenn man das jetzt ausrechnet und hochrechnet auf die Zeit, das sind jetzt bis heute 11 Jahre, ne, seit der Bekanntgabe, dann sterben jährlich 650 Menschen auf Katars Baustellen. So, das ist im Prozent 0,046%. Ja? Wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland beispielsweise und sich dieselbe Altersgruppe dort vornimmt, nämlich 20 bis 40 Jahre, da sind im Jahr 2018 9.729 Menschen gestorben. Und das ist ein ähnlicher Schnitt wie in Katar, also 0,048%. Das ist eigentlich gar nicht so verhältnismäßig so hoch. Aber dennoch sind ja die Umstände, wie die Leute ums Leben kommen, einfach ja, inakzeptabel letztendlich.
Ich habe zum Beispiel auch gelesen, Nepal, die haben in 11 Jahren, also Nepal an sich, hat in 11 Jahren 1.500 Tote zu beklagen und davon sind ein Drittel an plötzlichem Herztod gestorben. Also das ist dann auch
25-Jährige.
Ja, genau. Das kann man dann auch, glaube ich, mehr als hinterfragen, ob das so richtig ist.
Ja, und die schicken dann einfach die ganzen Särge zurück nach Nepal und sagen dann, hey, nach uns die Sintflut, haben wir nichts mit zu tun. Wissen wir auch nicht, wie das passiert ist.
Ja, nee, es wird.
Na, war natürlich.
In Katar werden ja auch nur Autopsien durchgeführt, wenn die Toten Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Also kann man letztendlich dann behaupten, was man will, warum derjenige gestorben ist oder nicht.
Ja, und welche Firmen da auch überall drin hängen. Ich glaube, zum Beispiel Katar hält nämlich Beteiligung an der Deutschen Bank. Die Deutsche Bahn hatte zum Beispiel das ganze Schienenverkehrsnetz aufgebaut. Die Architekten der Stadien waren die von Albert Speer und Partner, also alles große deutsche Firmen, die weltweit bekannt sind.
Ja, Hochtief aus Essen auch.
Fragt man sich.
Das war auch ein Riesenbauunternehmen.
Ja. Siemens. Dann natürlich die Vereine FC Bayern, Paris, Siemens, ja, Paris, AS Rom, sogar die Brooklyn Nets aus der NBA hängen da alle mit drin. Wir erinnern uns alle an diesen Werbespot, Ain't No Sunshine Without You. Mhm. Mhm. Ist alles, alles ein Wahnsinn. Alles ein Wahnsinn.
Ja, und ja, auch nochmal auf die Todeszahlen zurückzukommen. Es gibt ein Pakistani, aufgewachsen in Kanada, Mitarbeiter der ILO, International Labour Organization. Dennis, was ist das?
Ich glaube, die kümmern sich um die Arbeitsbedingungen auf der Welt.
Genau, soziale Gerechtigkeit, Menschen- und Arbeitsrechte und so weiter. Ne? Und der wurde 2010, also kurz nach der Bekanntgabe für die Weltmeisterschaft, wurde der zum Migration Specialist ernannt für die Golfstaaten. Und hat sich dann mal so ein bisschen die Todeszahlen angeschaut. Und es ging da um indische Gastarbeiter. Und Katar hat behauptet, es sind 18 Tote gewesen. Und die indische Botschaft hat aber allerdings gesagt, dass wir im letzten Jahr 300 Särge nach Hause geschickt haben. Die Zahlen stimmen dementsprechend nicht so ganz überein. Also das ist eine kleine Abweichung. Und er hat daraufhin einen Bericht an die Regierung Katars geschickt. Dieser Asfar Khan, so heißt er. Und der hat da keine Forderungen reingepackt, sondern er hat lediglich die Leute ermutigt oder die Regierung von Katar ermutigt, sich mit dem Kafala-System vielleicht nochmal auseinanderzusetzen, das Ganze ein bisschen zu reformieren, gegebenenfalls einen Mindestlohn anzuheben, feste Arbeitszeiten und so weiter. Also alles das, was wir hier so kennen, hat er versucht anzuregen und hat dann diesen Bericht dorthin geschickt. Wie gesagt, als Offizieller, ne, als Migration Specialist. Also der hat, ist nicht, wenn wir drei jetzt einen Brief verfassen, den nach Katar schicken, ne, sind wir uns bewusst, dass da keine Antwort kommt. Aber er hat 9 Monate lang keine Antwort bekommen. Und dann hat er sich gedacht, okay, den Bericht, den schicke ich jetzt mal an Robert Booth, das ist nämlich ein Journalist, und der hat dann, wir alle kennen den Artikel aus dem Guardian, diesen Artikel veröffentlicht. Und komischerweise wurde kurz danach dieser ILO-Mitarbeiter versetzt und war nicht mehr für die Golfstaaten zuständig. Ist das verrückt, Freunde?
Ja, das ist ja... Ein Zufall sein.
Man wittert einen Zusammenhang.
Ja. Man wittert, also normal denkende Menschen wittern da einen Zusammenhang, möglicherweise, ja. Es wird da auch
von, auch geil, dass er auch,
also seitdem ist es vor allen Dingen so, dass die ILO plötzlich das alles ganz toll findet, was Katar da so macht und dass sie jetzt auch den Mindestlohn angehoben haben und man müsste doch Verständnis haben und so weiter. Aber man munkelt, dass da 25 Millionen Dollar geflossen sein sollen. In Richtung der ILO. Das geht aus einer WDR-Dokumentation hervor. Licht ins Dunkel heißt die. Dort wird darüber gesprochen. Also es ist keine Institution, keine offizielle Stelle ist gefeit davor, bestochen zu werden, scheinbar. Ganz verrückt.
Ja, das Geld fließt überhin.
Diese Bestechungsgelder. Ach, Mensch.
Ich finde auch komisch, dass der ILO-Mitarbeiter dann sagt, ja, immer Freunde, wir kriegen hier 1500 Särge und spricht nur eine Empfehlung aus und geht nicht hin und sagt, hey Freunde, was ist denn hier los? Das geht gar nicht und macht da mal ein bisschen Kasala. Da kann man doch nicht einfach nur eine Empfehlung ausschreiben, oder?
Ja, ich glaube, man muss, ich glaube, dafür haben die meisten Leute, oder dafür haben die einfach, ja, nicht die Eier, würde Oliver Kahn sagen. Nee. Mhm. Ja, das ist aber auch schwer. Also ich glaube, du musst es auch ein Stück weit sanftmütig vorgehen, ne, und die Leute nicht so sehr unter Druck setzen. Ich meine, die haben schon auch ein bisschen was in der Hand, so letztendlich. Deswegen war der Weg vielleicht gar nicht so verkehrt, Empfehlungen auszusprechen und nicht auf die irgendwelche Forderungen zu stellen und zu sagen, hier so und so, Freunde, so müsst ihr das machen, sonst wird euch die Weltmeisterschaft weggenommen. Das war zumindest die Vorgehensweise von ihm. Ja, Nils, vielleicht wirst du auch mal Migration Specialist für die Golfstaaten. Dann können wir uns ja nochmal unterhalten. Gucken wir mal.
Okay. Ja, ich würde gerne mal FIFA-Chef sein. Da würde ich nämlich den ganzen Rotz mal umdrehen und mal richtig auf die Kacke hauen. Und nicht so pseudomäßig. Und dann kann man ja mal sehen, wie die Strukturen sind. Also ich glaube, man kommt da schon raus. Ist übel, aber ich meine, was sollen sie machen? Die können ja nicht einfach alle abknallen so. Geht ja nicht.
Nee, geht nicht.
Ja, aber da hängen halt sehr viele mit drin. Und sobald du halt einmal einen Euro oder sobald du einmal die Hand aufgehalten hast, hängst halt mit drin. Das ist halt, und ich glaube, ja, da sind nicht sehr viele bei, die keinen Dreck am Stecken haben. Auch anderwertig. Ne? Also das ist ja, nicht nur in der FIFA, die sind ja dann auch, einer wurde zum Beispiel auch vom Olympischen Komitee wurde der auch irgendwie verwiesen, weil der da auch mit 100.000 Euro drin hängt. Also das ist ja sehr weitreichend alles.
Aber diese Menschen können doch nicht alle böse sein. Ich meine, diese FIFA-Funktionäre, die verdienen doch auch eine Euro. So. Als ob die jetzt davon abhängig sind, dass sie eine Million kriegen. Das ist so, als würde einer zu mir sagen, hier hast du einen Fuffi. Sag ich, ne, brauche ich nie, danke.
Ja gut, also, aber ich glaube,
dass
so 1,5 Millionen Euro oder 1,5 Millionen Dollar ist so für so einen Funktionär aus Nigeria trotzdem viel Geld, glaube ich.
Da gehe ich auch mal von aus, ja.
Also, na, das sind ja oftmals ja, die etwas schwächeren Fußballverbände natürlich, die da so geschmiert werden. Ja, da wird das dann als Entwicklungshilfe deklariert und so. Nee, aber dann wird das Geld überwiesen und 10 Minuten später hast du dann irgendwie eine Bargeldabholung oder so. Also das, so läuft das natürlich auch. Ne?
Ich möchte euch mal gerade etwas vorlesen aus dem Artikel von der Elf-Freunde. Kurzer Satz, der das Ganze hier so ganz, ganz gut beschreibt, wie ich finde. Also wir springen zurück ins Jahr 1971, als dieses Gasfeld dort gefunden wurde. Und da
Kevin war damals 43 Jahre alt.
Und der Emir Altani, ne, der hat dann er entdeckt die vom US-Politikwissenschaftler Joseph entwickelte Softpower-Strategie für sein Land. Grob vereinfacht wird darunter eine Außenpolitik jenseits militärischer Stärke auf Grundlage kultureller Attraktivität, großzügiger Wirtschaftshilfe und Einbindung internationaler Institutionen verstanden. Ist das nicht schön ausgedrückt? Alles mit Geld zu, haben dann keine Feinde mehr. Ne? Also brauchen sich auch militärisch keine Sorgen machen. Uns greift eh keiner an, weil wir bezahlen das. Halt. Ja, das ist völlig verrückt.
Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, die Hoffnung, Kevin, du hast mir gerade so ein bisschen auch was vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch was vorlesen aus dem Buch, aus dem Magazin. Das so. Aber
da sind ja noch andere
Wörter sind ja hier drin,
habe ich gesehen.
Ja. Willkommen bei die Dusche danach, Leseonkels. Nee? Beziehungsweise Dennis ist die Lesetante. Ja? Das war jetzt überhaupt nicht witzig, das schneiden wir raus. weil es ist ja noch gar nicht so sicher, oder es gibt immer noch Hoffnung, dass die WM gar nicht stattfindet. Sie wird stattfinden, das wissen wir alle, aber theoretisch gibt es noch Hoffnung. Und die letzten drei Sätze in der Elf-Freunde, nochmals vielen Dank, lauten: Die Zeiten sind vorbei, in denen Clubs und Verbände, Spieler und Funktionäre den Eindruck erwecken könnten, das ginge sie alles nichts an. Sie müssen nun Position beziehen. Das gilt für den FC Bayern, der seine Partner am Golf zu Reformen drängen muss. Das gilt für DFB-Manager Oliver Bierhoff, der in der Aspire Academy keine PR-Interviews mehr geben darf, als bewertete er einen Robinson-Club auf Gran Canaria. Ja, sehr schön. Das gilt aber auch für die FIFA, die endlich klare Forderungen an die Machthaber in Doha stellen muss. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie stolz auf uns sein werden, hatte Emir Mohammed bin Ahmad Altani nach der WM-Vergabe gesagt. Bisher hat er sein Versprechen nicht gehalten.
Ja.
Das ist ein sehr gutes Fazit. Ja, aber das ist.
Finde ich auch, ja.
Die FIFA endlich klare Forderungen stellen. Die FIFA kann keine Forderungen stellen, weil die FIFA die Taschen aufgemacht hat und da sehr viel Geld reingeflossen ist. Und auf welcher Grundlage wollen sie denn Forderungen stellen? Mit was haben sie denn Katar in der Hand? Also, sie können nicht diese Weltmeisterschaft absagen, weil es dann Unmengen an Schadensersatzforderungen gibt. Also da, das will keiner. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, um jetzt auch meinem Fazit vielleicht mal ein bisschen vorauszugreifen. Also ich kann, als ich das hier alles gelesen habe und recherchiert habe, mir Dokus angeschaut habe und so weiter, war es für mich sehr erschreckend zu sehen, dass ich das Gefühl hatte, daran wird sich und kann sich auch nichts ändern. Es wird einfach immer so weitergehen. Selbst wenn jetzt ein ganz netter Kerl da FIFA-Boss wird und er, weiß ich nicht, noch nie einem Menschen Seele was zuleide getan hat. Ich glaube, sobald er diesen Posten antritt, wird er zu einem anderen Menschen und muss so handeln letztendlich. Die FIFA ist ein Konstrukt, dass du entweder musst du wirklich alle wegsperren und es komplett neu besetzen und dann eine Organisation dahinsetzen, die das Ganze auch überwacht. Ja, eine unabhängige Organisation, die das alles. Aber ansonsten, wenn das alles einfach so weitergeht und immer wieder Jahr für Jahr so der ein oder andere neu kommt und der andere geht ab. Also mein Fazit ist erschreckend, dass es einfach sich nie was ändert. Es wird im Gegenteil, es wird alles noch viel schlimmer. Ich meine, guck doch mal bitte, wie viele Leute, was PSG jetzt beispielsweise schon wieder alles eingekauft hat. Das ist doch alles Geld aus Katar. Die haben doch mittlerweile so viel auch in der Hand. Ich habe gelesen, dass ein sehr großer Teil Englands Katar gehört. Also das ist doch, ja, also gib mir Hoffnung, Neil. Sag mir, was passieren muss, damit es irgendwann mal anders ist.
Ich würde sagen, die Dusche danach kauft sich einfach die FIFA. Wir haben ja sowas von viele Einnahmen hier durch den Podcast. Das sollte kein Problem sein, oder? Ansonsten bestechen wir die halt. Das können die ja.
Genau. Ne? Ja. Da müssen sie ja mal halt in ein paar Nullen weniger denken. Ne?
Genau. Ja.
Nur 3,50 Euro muss ja auch mal reichen. So.
Ne? Genau. Infantino, du kriegst einen Fuffi und eine Haartransplantation in Istanbul. Genau. Immer, bist du damit eins
davon einverstanden? Und ein Schokocroissant obendrauf.
Genau. Und bei Merze nicht, habe ich noch eine Karte mit 10 Cappuccino. Kriegst du einen umsonst.
Nein, es ist schon verrückt. Wir lachen, aber es ist echt, also eigentlich, Dennis und ich, wir haben uns auch kürzlich noch darüber unterhalten. Das ist, eigentlich darf man nur noch irgendwie Amateurfußball verfolgen und sich auf irgendwelchen Ascheplätzen oder mittlerweile gibt es ja, glaube ich, gar keine Ascheplätze mehr, sind alles Kunstrasenplätze geworden, aber da rumtreiben und irgendwie unterklassigen Fußball sich anschauen, weil das, da wird es noch mehr oder weniger ehrlich gearbeitet und alles andere, ich meine, wo soll das denn noch hingehen, ey? Wir reden immer vom Financial Fair Play. Was hat PSG denn gemacht? Also wie viele Millionen Euro haben die denn jetzt schon wieder investiert in diese ganzen Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, alle gehen dahin. Ja, auch nicht für ein Apfel und ein Ei.
Ja, momentan ist, während Corona ist Financial Fair Play pausiert. Och. Deshalb kann auch deshalb können City und PSG auch mal wieder richtig reincashen. Und zum Beispiel Gini Wijnaldum, der war ja auch Bayern in Wijnaldum in relativ weiten, ich sag mal, ich bin natürlich nicht da drin, aber relativ weiten Gesprächen. Dann war der den Bayern aber zu teuer. Die haben wohl 8 Millionen geboten. Dann hat Barca, hat ihm 10 Millionen Bruttojahresgehalt geboten. Und dann war er sich mit denen eigentlich einig. Fehlte nur noch die Unterschrift. Und dann kam PSG und hat gesagt, hör mal, Gini, alte Säule, kriegst 20. Einfach mal verdoppelt. Und was macht Wijnaldum? Ja, sicher, also ich habe immer schon in PSG-Bettwäsche gepennt.
Ja, genau.
Ist ja klar.
War schon immer sein größter Traum. Mhm.
Genau. Und ja, Hakimi auch, ne? Ich meine, der wird ja auch immer hin und her geschoben. Sergio Ramos, die werden alle ihre 15, 16, 20 Millionen verdienen. Das ist halt einfach unmöglich. Die kaufen sich, wie Doha Paris gekauft hat, kauft Paris europäische Fußballer.
Ja. Oh, der Nasser Al-Khelaifi heißt er ja, der Präsident von PSG, ist ja auch zufällig ein Jugendfreund des Emirs von Katar. Ach Mensch.
Ja, genau.
Zufälle gibt's, ne?
Genau. Ja. Der war aber auch Tennisprofi in Katar.
Ja, aber auch durch das durch den Emir von Katar gepusht damals, glaube ich, ne? Also der war
ja, der hat den
in Katar selber gefördert, ja, genau, den ein bisschen gefördert, genau. Ja. Ja.
Wahnsinn. Ein Riesenkonstrukt. Ja, was könnte man machen? Ich fände es super, wenn, wenn einfach mal die Medienanstalten sagen würden, hey Leute, wir zeigen das gar nicht. So, weil die höchste oder größte Einnahmequelle der FIFA ist ja das Fernsehgeld. Das lassen sich ja richtig gut bezahlen. Und wenn man dann einfach mal sagen würde, komm, Sky, The Zone, ARD, ZDF, von mir aus RTL, wir sagen nein, wir zeigen das nicht in Deutschland, dann wäre das vielleicht ein Schritt, aber das, ne, wie Kevin eben sagte, da fehlen den Leuten die Eier, deshalb wird es auch nicht passieren. Und ich habe keinen Bock, im Winter 22 beim Public Viewing mit dem Glühwein da zu sitzen und mir dieses Spiel anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, sehe ich wohl genauso.
Ja. Fazit, wir gucken das einfach nicht. So.
Ja, das ist halt, das ändert halt für die Leute vor Ort nichts. Ne? Das ist das Problem. Also, ne, die Arbeiter, ja, die werden wahrscheinlich, oder nach 2022 stehen dann neue Projekte an, dann wird dann noch Olympia stattfinden, weiß ich nicht alles. Wahrscheinlich noch eine Winterolympiade irgendwie und und dafür brauchen sie dann weiterhin Gastarbeit. Aber ne, was passiert mit den Leuten jetzt nach der, oder wenn die Weltmeisterschaft gespielt ist? So, und dann hauen die wieder ab, dann warten sie monatelang auf das Geld, was sie nicht bekommen. Also das sind halt, dieses Thema ist halt so komplex. Es geht einmal um die Gastarbeiter, die unter miserablen Bedingungen dort arbeiten müssen und glücklich sein können, wenn sie Geld bekommen für ihre Arbeit. Dann gibt es das Konstrukt FIFA, ja, wo alle, also ich nehme da gar keinen aus, mit Korruption zumindest mal zu tun gehabt hat. Und dann gibt es halt Katar, die mittlerweile die ganze Sportwelt finanziert. Und die, das alles über den Haufen zu werfen und oder umzukehren, ne, dass du gute Arbeitsbedingungen hast und dass da keine Korruption mehr stattfindet und dass Katar jetzt plötzlich nicht mehr auch ganz so viel Geld ausgibt und so für solche Sachen. Ja, das ist doch utopisch. Das ist doch, da glaubt doch kein Mensch dran. Also ich zumindest.
Ja.
Herr Nilsson, liebe Duschköppe, hat er sehr ausgiebig sich weggeschmissen vor Lachen. Ganz leise, aber ich frage mich gerade, warum, aber habe ich so...
Ja, ich hatte hier bei Skype auf einen Zweisamkeitsmodus. So. Da saß ihr beide auf einmal an der Theke. Am Strand. Sehr gut. Ich meine nicht, dass ich dieses Bild schon 1 Million Mal gesehen hätte, ihr beide an der Kneipe, ne? Aber das war jetzt schon irgendwie, es tut mir leid.
Nein, alles gut.
Alles gut. Freunde, ich würde sagen...
Also ich habe jetzt mein Fazit schon gezogen. Ihr habt es gehört.
Ja.
Ja,
ich auch.
Ich denke, das Fazit ist ähnlich, ne? Also man wird da nicht viel ändern können. Wie gesagt, das Allerschlimmste für mich persönlich ist dann mit den Arbeitsbedingungen da. Ja, Schmiergeld fließt schon seit ganz vielen Jahren irgendwie bei ganz vielen anderen Turnieren. Also da kann man schon lange nichts mehr gegen machen. Aber ich denke, gegen die Arbeitsbedingungen kann man was machen und kann man auch vor 2020 was machen. Wie du ja gesagt hast, da seitdem ist ja geändert mit dem Mindestlohn. Also die Vergabe war 2010. Ich finde, da kann man sich vorher mal Gedanken drüber machen. Okay, ihr möchtet eine WM ausrichten. Wie ist der Stand bei euch? Alles klar, ihr müsst alles bauen. Wie baut er das? Wie sind die Bedingungen? Also da kann man vorher, weit vorher mal klären, finde ich. Und das finde ich einfach nur traurig. Wie gesagt, diese ganze Schmiergeldgeschichte, ja, das gehört wohl ein Stück weit dazu. Ohne geht es scheinbar nicht. Was auch natürlich traurig ist, aber ja, finde ich das mit den Arbeitsbedingungen am schlimmsten, muss ich sagen.
Ja, furchtbar. Mir fällt gerade noch ein, die norwegische Nationalmannschaft, die wollte ja diese ganze WM boykottieren. Das wäre ja auch ein Schritt. Und dann hat, ich weiß jetzt nicht genau wer, es war ein Sechser im deutschen Mittelfeld, ich weiß nicht genau welcher, der sagte, dass es jetzt wahrscheinlich schon zu spät ist, die zu boykottieren. Das hätte man vor 10 Jahren machen müssen. Hat er recht.
Ja, man hätte die Weltmeisterschaft gar nicht dahin geben dürfen. Nee. Vor allen Dingen fällt einem dann plötzlich ein, so nach der Bekanntgabe, dass es doch da sehr warm ist und dass man doch da vielleicht im Winter spielen müsste. Aber egal. Also für mich ist auch das Wichtigste, und da sehe ich halt leider sehr schwarz, dass es für die Arbeiter, die, die dort wirklich ja, einfach nur überleben wollen, gutes Leben haben wollen, ihre Familien ernähren wollen, dass die gerecht behandelt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass nach der Weltmeisterschaft wieder keine Sau mehr nach Katar guckt und dass dieses Thema dann auch wieder unter den Teppich gekehrt wird und in 5 Jahren redet da kein Mensch mehr von. Und ja, die müssen sich ihrem Schicksal ergeben da unten. Das ist sehr schade und sehr traurig.
Absolut, genau wie in Südafrika, Brasilien, da ist es ja genauso gelaufen. Wird es auch da laufen. Oder auch zum Teil in Russland natürlich. Freunde, ich würde sagen, wir machen am nächsten Wochenende eine weitere Special-Folge. Und zwar wollen wir euch einen Ausblick auf die neue Saison präsentieren. Da machen wir so ein bisschen, ja, wir reden über die Kader, welche Transfers wurden getätigt, welche Mannschaft hat vielleicht Chancen, da oben mitzumachen, für welche wird es schwierig. Das wird interessant. Und natürlich, Dennis, ich gucke in deine wunderschönen blauen Augen, den FC Schalke. Der hat nämlich das Auftaktspiel am Freitag in Hamburg.
Nee, zu Hause gegen Hamburg.
Zu Hause gegen Hamburg, ja. Wusste ich. Hamburg, ich wollte dich testen.
Ja, alles klar. Ja, genau, der zweite Auftakt.
Wie ist denn dein Gefühl, Dennis? Ganz kurz, also bevor wir hier...
Mein Gefühl?
Dein Gefühl für den Start, ja.
Ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen, ja. Also es, ja. Ja, da werde ich Sonntag ein bisschen mehr zu sagen. Also wie gesagt, Stand jetzt, ich habe ein sehr gutes Gefühl, aber auf den Kader und auf die Mannschaft generell werde ich am Sonntag ein bisschen eingehen, ne? Vor dem Spiel.
Also wollen wir eigentlich, vor der Spielanalyse. Wollen wir eigentlich den FC Schalke mit in unsere Tipps einbauen in dieser Runde? Denke doch, oder?
Ja. Selbstverständlich.
Oder können wir das doch jetzt tun, oder nicht? Also ich meine, wann sonst, wenn nicht jetzt?
Ja.
Ach, stimmt.
Ja.
Da hast du natürlich recht.
So, und ich glaube, es ist noch erwähnenswert, Herr Nilsson, dass das Geld, was durch unsere Tipps zusammenkommt, ja, an die Hochwasseropfer, Flutopfer hier in Deutschland gehen wird. Der Kreis Ahrweiler hat es, Erftstadt, die haben es alle sehr stark erwischt. In Hagen war Weltunter. Ja, und für dieses... um diesen Menschen da in irgendeiner Form helfen zu können, werden die ganzen Gelder natürlich dorthin gespendet.
Genau. Und natürlich wie immer großzügig aufgerundet.
Ja, selbstverständlich.
Natürlich.
So, Tippmeister, ja, Dennis hat Stift und Blatt parat. Das sehe ich doch von hier.
Vorbereitet.
Hör dich doch schon wieder rascheln, du kleiner Raschelmaus.
Ja, du, da fange ich mal mit mir selber an. Wie gesagt, gutes Gefühl habe ich. Warum und wieso, werde ich am Sonntag dann sagen. Ich tippe ein 3:1 für Schalke.
Ah, fuck.
Meine Freunde.
Das war auch mein Tipp.
Ja, dann darfst du den neuen überlegen, Nils, was sagst du?
Nee, mach erst mal Kevin. Der miese Peter kommt am Ende.
Okay, dann sage ich nur 2:1. Ich hatte eigentlich gedacht, es steht 1:1 zur Halbzeit, dann macht Schalke kurz nach der Halbzeit 2:1 und dann durch die Fans getragen, ne, neue Euphorie auf, in Gelsenkirchen, da in dieser Turnhalle, dann noch das 3:1, aber gut, das fällt dann halt eben nicht. Vielleicht fällt ja dann noch das 2:2 vor, nein, 2:1 für Schalke.
In eine Turnhalle, stark.
Ja,
Nils. Ja, ich als amtierender Tippmeister der letzten Saison, Jubel, hört ihr ihn?
Ja.
Ich auch. Ich muss natürlich wieder die miese Peter machen. Ich sag mal 1:3. Weil Schalke ist, ja, es tut mir leid, aber Schalke ist, ja, die Mannschaft steht noch nicht. Die sind nicht eingespielt und der HSV hat eine gute Saison gehabt. Und ich glaube, dass die, auch wenn der Berg Rick van Drongelen, ja, Weltklasse-Fußballer, gewechselt ist, glaube ich, dass Hamburg da die Nase vorn hat. Jetzt krieg ich wieder Schläge vom Dennis.
Ist okay, Nils. Ich hoffe einfach nur. Ja, wir sprechen uns am Sonntag.
Ja. Aber wir drücken natürlich dem FC Schalke alle die Däumchen. Ne?
Selbstverständlich.
Kommt ja nicht ab, aber ist egal.
Selbstverständlich. Dass wir nächstes Jahr wieder ein Derby sehen. Ja. Und das nicht in der zweiten Liga.
Und. Liebe Duschköppe, komplett zurück sind wir dann natürlich nach dem ersten Spieltag. Da sind wir wieder im wöchentlichen Rhythmus dann unterwegs. Wir freuen uns drauf. Astra, Kevin, Dennis, Hinak, ich bedanke mich wie immer.
Waren es doch vier Leute, mit denen du gesprochen hast heute.
Ja, ja, ja. Habt ihr die anderen zwei nicht gehört?
Astra, Hinak, Kevin, Dennis, Nikotinos.
Ja, mit Spitzen. Ja. Ich bedanke mich wie immer für eure Kernkompetenz, euer gutes Aussehen, eure Freundlichkeit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, hat euch gefallen, unsere kleine Spezialfolge. Und dann, hören und sehen wir uns nächste Woche, meine Lieben. Bis dann.
Ahoi, liebe Duschköppe. Bis nächste Woche. Der Astra. Ne?
Übernächste Woche.
Übernächste Woche.
Tschö.